Vater, ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir, Herr des Alls, wie wir gesungen haben, dass du zwar unfassbar groß bist, aber doch hier bei uns, dass du uns deine Nähe gegeben hast, dass du hier bist, um diesen Gottesdienst zu beleben, um den Lobpreis zu beleben, um die Predigt zu beleben. Und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt durch mich sprichst, Herr, dass du das Wort nimmst und es vielfältig macht in unseren Herzen. Alle Ehre gehört dir. Amen. Schon eine Weile her, dass ich hier war letztes Mal, glaube ich, ne? Es ist eine Menge passiert zwischendrin. Wir hatten einen richtig tollen Sommer. Gott sei Dank dafür. Noch viel mehr Dank gebührt Gott, denn ich habe geheiratet. Meine Frau sitzt da vorne, Sarah. Kennt ihr vielleicht? Ja, war ein ereignisreicher Sommer. Bei euch wahrscheinlich auch, ne? Darum geht meine Predigt aber nicht. Wer von euch kann sich gut Namen merken? Okay, das ist erleichternd für mich. Ihr scheint das auch nicht zu können. Ich bin auch wirklich schlecht darin, mir Namen zu merken. Also nehmt es nicht persönlich, wenn wir ins Gespräch kommen und ich euren Namen nochmal nachfragen muss. Und mir ist es schon öfter so gegangen. Und mein Gesprächsgegenüber von einiger Zeit, der hat mal gesagt, tja, Namen sind eh Schall und Rauch. Ja, das mag heutzutage stimmen, aber ich glaube, das war nicht immer so. Heute ist tatsächlich so, wenn wir unser Kind mit einem Namen benennen, dann ist es häufig gar nicht mal unbedingt so, dass wir das nach der Bedeutung aussuchen, sondern wir gucken, was liegt gerade im Trend, welche Namen klingen gut, welche Namen passen zum Nachnamen vielleicht. Und interessant ist, dass das Namen einen auch wirklich stigmatisieren können. Namen können, ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob eine Theresa vor dir sitzt oder ein, ich muss jetzt vorsichtig sein, oder ein Pumuckl, sagen wir Pumuckl. Es macht einen Unterschied. Lehrer werden dich anders behandeln. Mögliche Arbeitgeber werden vielleicht anhand des Namens feststellen, könnte passen, könnte nicht passen. Oder zumindest sich ein schnelles Urteil erlauben. Ich glaube, Namen haben doch irgendwie mehr Bedeutung, als wir glauben. Es gab wirklich mal richtig coole Namen. Wir machen uns heute mal über die Bedeutung gar nicht mehr so viel Gedanken, aber damals gab es Namen wie zum Beispiel Gottlob oder Frommhold. Frommhold finde ich richtig schön. Oder Gottgetreu. Das sind so Namen, da hörst du schon im Namen die Bedeutung. Du hörst, was es bedeuten soll. Der Name war dann hoffentlich auch Programm. Wenn jemand Gottgetreu hieß, war doch wohl wünschenswert, dass er auch Gottgetreu war. Aber auch heute haben wir noch Namen, die irgendwie einen biblischen Ursprung haben. Christian zum Beispiel. Michael. Auch Jacqueline ist biblischen Ursprungs. Oder Peter. Aber wie gesagt, ich glaube, heute suchen wir unsere Namen mehr so danach aus, wie sie klingen oder ob sie zum Nachnamen passen. Aber damals, zu Zeiten der Bibel, war das anders. Der Name war häufig Programm. Und so kam es auch manchmal vor, dass ein Name gar nicht mehr so richtig zum Menschen gepasst hat, weil sich im Laufe des Lebens eine Veränderung vollzogen hat. Und der Name wurde verändert. Zum Beispiel wurde aus Abram Abraham. Und aus Sarai wurde Sarah. Und aus Saulus wurde Paulus. Wir können sehen, dass Gott Namen gebraucht, um eine Verwandlung, eine Veränderung von Menschen zu zeigen. Aber Namen können auch durchaus prophetisch sein. Ich habe, glaube ich, vor einer Weile mal über das Buch oder über einen Teil von Hosea gepredigt. Und wenn ihr euch daran erinnert, in Hosea kommen einige sehr prophetische Namen vor. Hosea heiratet ja Gomer, die Prostituierte. Und die bekommen drei Kinder und Gott sagt, wie diese Kinder heißen sollen. Und diese drei Namen haben eine prophetische Bedeutung bezogen auf das Volk Israel und dessen Zustand. Nämlich, das erste Kind heißt Jezreel, was heißt Gott sät. Und das soll auf die Zukunft vorbereiten, auf das, was Gott tun wird. Das zweite Kind heißt Loruhama, was heißt kein Erbarmen. Und Gott will sagen, ich werde mich nicht mehr erbarmen. Das dritte Kind hieß Loami, was heißt nicht mein Volk. Und er wollte sagen, ihr seid nicht mehr mein Volk. Aber wie wir wissen, wie wir gelesen haben, ist das Ende doch ein anderes. Gott erbarmt sich wieder. Gott nimmt dieses Volk wieder an. Und sie sind nicht mehr nur sein Volk, sondern seine Kinder. Oder im Buch Ruth. Die Namen sind auch echt spannend. Der Mann von Naomi, der hieß Elimelech. Mein Gott ist König. Oder Naomi heißt Gott ist Lieblichkeit oder Gott ist Wonne. Und als sie nachher alles verloren hat, dann sagt sie, ich will nicht mehr Naomi heißen, ich will Mara heißen, was bitter heißt. Oder der Mann von Ruth, der gestorben ist, der hieß Machlon, was Schwachheit betrifft, was Schwachheit bedeutet. Also die Namen waren dann schon doch irgendwie Programm. Aber ich möchte nicht über den Namen der verschiedenen Leute der Bibel reden, sondern das soll einfach nur so ein Beispiel sein dafür, dass Bedeutung in den Namen wirklich durchaus manchmal Kraft haben kann. Heute soll es aber um den Namen Gottes gehen. Du kannst schon mal die erste Folie, der Name Gottes, genau. Wir sagen ja im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Welcher Name? Von welchem Namen reden wir hier? Oder wir preisen deinen Namen, wir geben deinem Namen alle Ehre. Und klar, heutzutage beziehen wir uns da meistens auf Jesus. Das ist ganz einfach für uns. Aber auf wen bezog Jesus sich? Auf welchen Namen? Ich würde sagen, ich glaube, wir kennen die Antwort, aber trotzdem möchte ich, dass wir uns dem mal vom Text her nähern. Es geht um die Offenbarung Gottes. Als Gott sich Mose offenbarte beim brennenden Busch, als Mose den Auftrag bekam, zum Pharao zu gehen und zu fordern, dass er das Volk Israel freilassen solle. Das steht in 2. Mose 3, Vers 13 und die folgenden. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Ja, warte noch kurz. Bitte. Ich sag dir Bescheid. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Also Mose fragt Gott am brennenden Dornbusch, was soll ich ihnen sagen, wer mich schickt? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und wisst ihr, diese Frage nach dem Namen der Gottheit, nach dem Namen Gottes, die war legitim, die war sinnvoll, denn es gab wirklich einen Haufen Götter. Israel kannte einen Haufen Götter. Ägypten kannte einen Haufen Götter. Und wir werden leider, wenn wir die Bibel lesen, immer wieder feststellen, dass das Volk Israel sich eben auch zu diesen anderen Göttern hingezogen fühlte. Es war immer so ein Hin und Her. Sie haben schon begriffen, ja, Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, das ist der wahre Gott, das ist der wirklich da ist. Aber trotzdem haben sie sich immer wieder hinreißen lassen zu anderen Göttern. Und das hatte immer wieder fatale Folgen. Die Ägypter hatten viele Götter. Ähnlich wie bei den Griechen und Römern hatte jeder Gott seine Aufgabe. Und da gab es zum Beispiel Anubis. Anubis war der Gott der Toten oder der Einbalsamierung der Toten. Dann gab es Hapi. Hapi war der Fruchtbarkeitsgott, der für die Überschwemmung des Nils zuständig war, sodass das Land fruchtbar wurde. Dann gab es Osiris, Gott war der Gott der Fruchtbarkeit im menschlichen Sinne und der Wiederauferstehung. Und Mose kannte all die Götter. Er ist ja am ägyptischen Königshof groß geworden. Er kannte all die Dinge, deswegen wusste er, der Pharao würde fragen, im Namen welches Gottes schickst du mich eigentlich? Die Frage war wichtig und die Frage war legitim. Und während die ägyptischen Götter alle irgendwie sich identifizierten über das, was ihre Aufgabe war, verweist Gott nur auf seine Existenz. Ich bin, der ich bin. Ich bin wirklich da. Wenn wir sagen, ich bin, dann muss immer irgendwas folgen. Es muss immer irgendwie folgen, irgendwas, das was besagt, was wir sind oder wer wir sind. Ich bin Timo. Ich bin der Ehemann von Sarah. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Verkäufer und manchmal Prediger. Ich bin was auch immer. Wir müssen irgendwas hinzufügen. Aber Gott tut das nicht. Er sagt einfach, ich bin. Und das ist das, was ihn von allen anderen Gottheiten abhebt. Er sagt, ich bin der Gott, der lebt. Ich bin der Gott, der wirklich existiert. Im Gegensatz zu all den ägyptischen Gottheiten, zu all den griechischen Gottheiten, zu all den römischen Gottheiten, bin ich der Gott, der wirklich lebt. Und jetzt kannst du die erste Folie mal machen, die nächste. Genau. Hier sehen wir das mal so ein bisschen hebräisch. Ist natürlich auch schön. Müsst ihr nicht unbedingt können, aber das ist im Prinzip ich bin, der ich bin. Kommt vom hebräischen Hava, was sein heißt. Und so sieht das dann einfach aus. Das nennt man so im Kreis der Gelehrten das Tetragramm, weil es vier Buchstaben sind. Und ihr seht, also das im Prinzip das hier, gehen wir hin, ist ein Y oder ein J. H, W, H. Es gibt keine Vokale in der Tora, in der hebräischen Schrift. Deswegen weiß man auch gar nicht so ganz genau, wie dieser Name wirklich ausgesprochen wird. Es gibt da verschiedene Theorien. Zum Beispiel gibt es Jehova oder Jahova oder Jahwe. Aber man weiß es nicht genau. Und wir beten doch, geheiligt werde dein Name. Dein Name werde geheiligt. Dein Name ist besonders. Dein Name ist beiseite gestellt. Dein Name wird anders behandelt als andere Namen. Und tatsächlich ist und war der Name Gottes den Juden bis heute heilig. Und zwar so heilig, dass sie sich wirklich scheuen, diesen Namen auszusprechen. Sie werden alles tun, nur diesen Namen nicht aussprechen. Es steht nämlich in 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und so sprechen die Juden, wenn sie aus der Tora vorlesen, wenn sie das an dieses Tetragramm gelangen, dann sagen sie Adonai, was heißt Herr. So ist auch in den meisten Bibeln das Wort übersetzt. Adonai. Oder sie sagen Hashem, was heißt der Name. Wenn wir jetzt zum Beispiel singen, preist Adonai, dann singen wir, preist den Herrn, unseren Gott, dessen Namen wir aus Respekt nicht aussprechen. Das ist schon cool. Ist kurz zusammengefasst als Adonai. Und trotzdem gibt es immer wieder so Worte, die den Namen Gottes so ein bisschen anklingen lassen. Zum Beispiel Halleluja. Preist den Herrn. Halal ist preisen. Und ja am Ende ist so die erste Silbe vom Gottesnamen. Halleluja. Oder, also, kennt ihr Rastafaris? So Reggae, die mit den Dreadlocks. Ist auch eine interessante Kultur. die haben auch ein gewisses Gottesverständnis. Und wenn sie von Gott sprechen, reden sie von Jah. Jah ist im Prinzip dann auch diese Silbe Ja wie Halleluja. Und so nennen sie eben Gott. Also der Name Gottes ist einfach sein Hinweis auf seine Existenz. Und das ist ein Hinweis, mit dem Gott sich immer wieder durch die Bibel hindurch offenbart. Ich bin der Herr, dein Gott, habe keine anderen Götter neben mir. Ich bin ich der Herr, ich bin heilig. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Ich bin der Herr, also der Herr immer im Prinzip, ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Nächste Folie. Ich bin der, ich bin, Jireh. Ich bin der Herr, der dich versorgt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Kriegsbanner. Ich bin der Herr, dein Friede. Ich bin der Herr, der gegenwärtig ist. Ich bin der Herr, der dich rechtfertigt. Ich bin der Herr, dein Hirte. Ich bin der allmächtige Gott. Und jetzt wird es spannend. Wenn wir lesen, ich bin der Herr, dein Gott, dann steht im Hebräischen ganz wörtlich übersetzt, ich bin der, ich bin, deine Götter. Also ein Pluralwort. Gott beschreibt sich selbst mit einer Pluralform. Und dieses Wort, das Wort Elohim, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, steht immer mit einer Verbform im Singular. Auch interessant. Es geht also nicht um mehrere Gottheiten, sondern um mehrere Personen in dem Gott. Ist spannend, oder? Ist das nicht schon der Hinweis auf die Existenz, dass es nicht nur Gott der Vater ist, sondern auch Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, was wir mittlerweile begriffen haben? Das finde ich richtig abgefahren. Naja, und auch Elohim taucht in unseren Namen auf. Zum Beispiel Michael. Wer ist wie Elohim? Wer ist wie Gott? Oder Raphael. Elohim heilt. Oder Immanuel. Gott ist mit uns. Der dreifaltige Gott ist mit uns. Und der Name Gottes hat nicht nur die drei Personen in sich, sondern eben auch die Dimension der Ewigkeit. Gott, der Vater, war immer und wird immer sein. Jesus, der Sohn, war immer und wird immer sein. Und der Heilige Geist war immer und wird immer sein. Und es macht eigentlich keinen Sinn, sich den Namen Gottes anzusehen und den Namen Jesu auszulassen. Also lass uns den Namen Jesus mal ansehen. Nächste Folie. Der Name Jesus ist griechisch. Griechisch. Jesus ist griechisch. Im Hebräischen oder Aramäischen ist es Yeshua, Joshua, Jehoshua, je nachdem. Und das heißt, ich bin der, ich bin, ist Hilfe. Ich bin der, ich bin, ist Heil. Ich bin der, ich bin, ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Der Herr ist deine Rettung. Der Herr ist dein Heil. Schon im Namen Jesus deuten sich Gottes Absichten hin. Schon im Namen Jesus wird klar, was Gott eigentlich vorhat. Der Herr ist deine Hilfe und deine Rettung. Jesu Auftrag, der Erlöser der Welt zu sein, spiegelt sich in seinem Namen wider. Und ihr habt ja eben die ganzen Ich-Bin-Worte von Gott, dem Vater, habt ihr gehört. Ich bin dein Banner, ich bin dein Arzt. Und Jesus setzt die Offenbarung dieses Ausspruchs, dieses Ich-Bins fort. Und das kennen wir aus dem Johannesevangelium. Wir haben das ganz oft gehört. Jesus macht weiter mit Ich bin. Und so sagt er in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Und das ist so ein krasser, lass dir das mal wirklich auf der Zunge zergehen. Denk mal drüber nach, was das heißt. Ehe Abraham war, bin ich. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, du wirst wahnsinnig. Das ist echt, echt krass. Und die Pharisäer, die haben das verstanden. Das ist ein Skandal, was dieser Mann da sagt. Das ist ein Skandal. Er maßt sich an, Gott gleich zu sein. Er maßt sich an, ewig zu sein. Und deswegen wollten sie ihn steinigen. Deswegen wollten sie ihn loswerden, weil es Blasphemie war in ihren Augen. Jesus hatte in ihren Augen nicht das Recht, sowas zu sagen. Er war ja ein ganz gewöhnlicher Mensch. Krass, skandalös. Doch Jesus hört da noch lange nicht auf. Seine Ich-Bin-Worte gehen weiter. Das ganze Evangelium von Johannes ist durchzogen von Ich-Bin-Sätzen. Nächste Folie, genau. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und ihr werdet sehen, wenn wir das durchlesen, Jesus ist die Antwort auf jede Not, auf jedes Bedürfnis, auf jeden Mangel. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Er wird ewig leben. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Ich sterbe, damit meine Schafe leben können. Der gute Hirte, der Hirte kam auch schon bei den anderen Ich-Bin-Worten vor. Ich bin der Hirte. Wisst ihr noch? Adonai Ra. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt er zum Vater. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben und wenn ihr mit mir verbunden seid, werdet ihr Frucht tragen. Mangelt es dir an Nahrung, an geistlicher Nahrung, an wahrhaftiger Nahrung, an Brot? Ich bin das Brot des Lebens. Mangelt es dir an Freude? Mangelt es dir an Hoffnung? Ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Mangelt es dir an Wahrheit, an Erkenntnis? Mangelt es dir an Lehre? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist Leben und was aus Jesus kommt, ist Leben. Und ich glaube, wir müssen uns jeden Tag neu die Frage stellen, ob das, was aus uns herauskommt, vom Leben gespeist ist. Ist das, was aus uns kommt, wirklich inspiriert von Jesus? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen müssen. Sind wir verbunden mit Jesus? Wie diese Weinreben. Wenn ihr mit mir verbunden seid, werdet ihr Frucht tragen. Sind wir verbunden mit Jesus und tragen wir seine Frucht? Oder sind wir verbunden mit was anderem und tragen wir andere Frucht? Gute Frage, die wir wirklich wir müssen uns jeden Tag prüfen, glaube ich. Und Jesus sagt in der Offenbarung noch, fürchtet euch nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Anspruch, den Jesus erhebt, ist ganz klar. Wenn man die Bibel liest, man kommt nicht drum rum. Man kommt nicht drum rum zu erkennen. Jesus beansprucht für sich, Gott zu sein. Er beansprucht für sich, dem Vater gleich zu sein. Wir kommen nicht drum rum. Und deswegen, es gibt so viele Lehren in der Welt, so viele verschiedene Abspaltungen vom Christentum, wo irgendwie versucht wird, die Gottschaft Jesu unter den Tisch zu kehren. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel kommen damit nicht klar. Aber sie versuchen dann, das umzudrehen. Und es ist ganz spannend, wenn man sich mal die Bibelübersetzung der Zeugen Jehovas nimmt. Fast alle Bibelstellen, die wir so, die so daraus schließen lassen, dass Jesus diesen Anspruch hat, die haben sie einfach anders übersetzt. Aber eben nicht alle. Man kommt nicht drum rum. Selbst wenn man es will, selbst wenn man es versucht. Aber Jesus beansprucht für sich, Gott zu sein. Er ist von Anfang an da gewesen. Er ist der Erste und der Letzte. Und er ist auf unserer Seite. Das ist eine gute Nachricht. Unser Gott ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nur durch ihn leben wir. Und nur durch ihn können wir ewig leben. Und wisst ihr, ich habe noch nicht mal über die Kraft und Autorität gesprochen, die im Namen Jesus liegt. Und das ist nochmal ein ganz anderes, großes Thema für sich. Das ist nicht Thema heute, aber vielleicht mal irgendwie für die Zukunft. Ein wirklich spannendes Thema. Aber erstmal der Name Jesus an sich. Sein Name ist zunächst immer wieder der Hinweis auf die Rettung und das Leben, das er ist und das er schenkt. Und Gott, der Vater, der Ich Bin, der sich durchsetzt durch seine Lebendigkeit, der allen anderen Gottheiten einfach überlegen ist, allein durch die Tatsache, dass er existiert und die anderen nicht. Gott, der Heilige Geist, der in der Bibel als Atem Gottes bezeichnet wird, der Atem des Lebens, der uns tröstet, der uns beisteht, der uns ermutigt, ermahnt und immer wieder auf Jesus hinweist. Gott, der mit uns ist. Und Gott, der Sohn, Jesus Christus, das Brot des Lebens, die Quelle des lebendigen Wassers, der Weg, die Wahrheit, die Auferstehung und das Leben. Gott, der sich selbst gab, der sein Blut vergoss, damit wir zu ihm gehören können, der tot war und doch lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diesem Gott gebührt doch alle Ehre und Anbetung, oder? Sind wir nicht seinetwegen hier? Und wenn wir das sehen, wenn wir ihn so vor Augen haben, wird alles andere klein. Dann wird alles andere bedeutungslos. Alles andere, was uns trennen könnte, was uns spalten könnte, was uns ärgern könnte, was uns anfechten könnte, alles andere wird klein und bedeutungslos. Weil Gott, der existiert, hier ist und wir seinetwegen hier sind. Ich bin schon fast am Ende, aber ich möchte noch eine Sache loswerden. Wenn wir gerade beim Thema Namen sind, was deinen Namen betrifft, so steht noch was Interessantes in der Bibel. Ihr kennt ja aus der Offenbarung die 7 Sendschreiben wahrscheinlich, ne? Die 7 Nachrichten, die den Engeln der verschiedenen Gemeinden zukommen lassen werden. Und was wir da lesen, ist teilweise wirklich hart, denn es beschreibt manchmal einen ganz desaströsen Zustand der Gemeinden. Manchmal ist es auch wirklich sehr ermutigend, aber jedes Mal kommt am Ende der Nachricht nochmal die Verheißung, dass wenn man Buße tut, wenn man umkehrt, dass es etwas gibt. Es gibt einen Preis, es gibt was zu gewinnen, es gibt was zu bekommen. Und eine dieser Verheißungen hat mit der Predigt heute zu tun. Und ich tue mich ein bisschen schwer, das aus dem Kontext zu reißen und den Rest außen vor zu lassen. Aber ich denke dennoch, dass hier was für uns bei ist. Nämlich in Offenbarung 2, Vers 17, da steht: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Ein neuer Name. Ist das nicht schön? Was auch immer du an negative Geschichte mit dir rumträgst, was auch immer du an vielleicht Identitätsprobleme mit dir herumträgst, mit Dingen, die dich belastet haben von Kindheit an, von falscher Prägung, was auch immer. Dinge, die du mit deinem Namen mittlerweile in Verbindung bringst. Das wird ein Ende haben. Das wird nicht ewig so bleiben. Wenn du überwindest und bis zum Ende treu bist, dann bekommst du einen neuen Namen. Einen Namen, den Gott dir persönlich gibt. Und einen Namen, den sonst keiner weiß. Und ich habe schon mal drüber gesprochen, über diese Vertrautheit, die Gott mit seinen Freunden hat. Diese Geheimnisse, die er seinen Freunden anvertraut. Aber ich glaube, das ist nochmal eine höhere Stufe, wenn es ein Geheimnis gibt, was Gott nur mit dir hat. Und ich glaube, diese Vertrautheit ist etwas, was wirklich ein schönes Ziel ist. Diese Vertrautheit mit Gott. Und wir können diese Vertrautheit mit Gott auch jetzt schon haben. Ich habe, wenn ihr euch daran erinnert, mal über das Thema der Furcht Gottes gesprochen. Und dass Gott diejenigen seine Freunde nennt, die ihn fürchten. Und dass Gott denjenigen echt sein Herz anvertraut und seine Pläne anvertraut. Die Dinge, wie er es sieht. Und das ist etwas, wonach es sich lohnt zu streben. Das ist etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wofür es sich lohnt, dran zu bleiben an Gott. Und auch diese Sache mit dem neuen Namen. Bleib treu bis zum Ende. Bleib bei ihm. Geh mit ihm bis zum Schluss. Du wirst nicht ohne Lohn nach Hause gehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für all die Offenbarung, die allein schon in deinem Namen steckt. Danke, dass du wirklich der Gott bist, der existiert. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass dass alles andere klein vor dir ist. Jeder andere, der sich anmaßt, Gott zu sein, ist klein. Jeder andere, der sich anmaßt, irgendwie Macht oder Autorität zu haben, der ist klein vor dir. Nichts, was sich uns entgegenstellt, kommt dir gleich. Nichts, was uns Schaden zuzufügen versucht, kommt dir auch nur annähernd gleich. Alles ist klein vor dir, Gott. Und Herr, wir wollen uns immer wieder neu dazu entscheiden, uns selbst auch zu prüfen und zu nachzuprüfen, sind wir wirklich mit dir verbunden? Haben wir wirklich das Leben von dir? Sind wir wirklich, ist das, was wir sagen und das, was wir tun, gespeist von Leben, gespeist von Jesus? Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Amen.